Der Sieg gehört dem Herrn allein. Das ist schön, gell? Ja, ich möchte euch, bevor ich über das Wort des Herrn was sage, etwas über mich sagen. Ich war ja letzten Sonntag nicht da und ich durfte das große Vorrecht genießen, einen kleinen Enkelsohn in dem Arm zu halten. Und das war wirklich, wirklich sehr schön. Ich bin so froh, dass Gott es geschenkt hat und es wird sogar noch mehr kommen. Ihr wisst vielleicht, dass die Marlene, also das war der Sohn meines Sohnes, der Enkel, heißt Phileas, der Freundschaft bringt. Ich wünsche mir, dass es eigentlich Freundschaft mit Gott auch sein wird. Ein Kind ist ein Geschenk von Gott und die Eltern wissen eigentlich viel von ihm, von Gott, aber haben momentan nicht so viel mit ihm zu tun. Aber ich glaube, auch das Kind kann ihnen, oder auch Gott kann durch das Kind zu ihnen reden. War immer wieder so. Das ist mein Gebet. Und die Marlene bekommt dann auch bald Zwillinge und das wird unsere nächste Herausforderung und Freude sein. Und auf der anderen Seite habe ich, und Freude und Leid liegt so eng beieinander, in der Nacht vom letzten Sonntag auf Montag erfahren, dass mein Schwager, der ist 66 Jahre alt, so alt wie ich, ganz plötzlich verstorben ist. Das ist der Mann der jüngsten Schwester von der Irmgard. Und da denkt man dann, buh. Und das war einer, der von sich gesagt hat, Kirchen eher von außen und Berge nur von unten anzuschauen. Und dann denkt man sich schon, was sagt er jetzt? Betet für die Irmgard, die jetzt bei ihrer Schwester ist, ist deshalb halt nicht da, weil sie ihrer Schwester beistehen möchte. Die hat nämlich zusätzlich zu dem, dass sie jetzt ihren Mann verloren hat, auch noch eine Chemotherapie laufen. Sie hat Brustkrebs und ist gerade in einer körperlich und medizinisch schweren Phase dazu. Sie ist offen. Sie hat das Evangelium, also das Neue Testament schon zweimal gelesen, aber es ist halt schwierig auch, jetzt was zu sagen, wo so viele Fragen sind, warum und so. Und das Dritte, was ich auch noch sagen will, ich soll euch recht herzlich grüßen von der Paula. Die Paula Katzenmeier, ich weiß nicht, wer sie kennt. Ja, das sind zumindest drei Leute. Wisst ihr, das ist eine ganz liebe Schwester, die bei uns in der Leobner Gemeinde früher war, die unsere Kinderstunden mit der Lydia zusammen oft gemacht oder fast immer gemacht hat, die sich sehr, sehr viel um, nicht nur um die Kinder, sondern um alle in der Gemeinde gekümmert hat. Und wir haben sie besucht, sie lebt jetzt in Innsbruck, sie ist 88 Jahre alt, aber ich war so erstaunt, ein gebrechlicher alter Mensch, sie ist ganz krumm, aber so voll Lebensfreude und Glauben und Liebe zum Herrn, das hat mich wirklich ergriffen. Und sie betet. Sie betet für so viele Leute, das merkt man. Und das wollte ich einfach sagen. Alle, die sie kennen, sollen sich, also soll ich grüßen. Und für mich ist es ein Zeichen, dass man mit Gott altern kann und in seinem Reich auch dann noch viel bewirken kann, wenn man körperlich vielleicht gar nicht mehr so in der Lage zu sein scheint. Das war einfach wunderbar. Diese Zeit, diese zwei Stunden, die wir sie besucht haben, und sie hat uns erzählt, so viel erzählt, von Sachen, die wir gar nicht gewusst haben, von Wundern, die sie in ihrem Leben mitbekommen hat, wie Gott sie von Anfang an begleitet und geführt hat. Und jetzt ist sie 88 Jahre und noch immer beim Herrn. Das ist sehr ermutigend. Ja, das waren nur ein paar persönliche Sachen am Anfang. Wir sind in der Apostelgeschichte unterwegs, das wisst ihr ja. Und wir lesen heute im 23. Kapitel weiter. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich euch eine Frage stellen. Wart ihr schon mal vor Gericht? Also als Angeklagter hoffentlich nicht. kann auch passieren. Man kann ja auch angeklagt werden und freigesprochen werden zum Beispiel. Auch wenn man als Zeuge dort ist, ist die Situation beklemmend. Ich finde, es ist beklemmend, weil du hast das Gefühl, dass deine Worte auf die Waagschale gelegt werden. Und diese Worte haben Konsequenzen für irgendjemanden anderen, gegebenenfalls sogar ernste Konsequenzen für einen anderen Menschen. Aber wie viel schlimmer muss es sein, wenn man als Beklagter vor einem Richter steht? Dabei, wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir in einem Rechtsstaat leben, in dem wir einigermaßen ein objektives Verfahren erwarten dürfen, in dem nicht Willkür entscheidet. Darüber hat letzten Sonntag Samuel gepredigt und uns gezeigt, welchen Segen es ist, gibt. Es bedeutet, dass wir in einem Rechtsstaat leben, dass wir in einer Demokratie leben, dass es die Konvention der Menschenrechte gibt, für deren Einhaltung sich der Staat verpflichtet hat. Aber das war früher nicht so und es gab viel Ungerechtigkeit und Willkür, auch in unserem Land. Es gibt es auch heute noch in großen Teilen der Welt. Die Bibel ist von Anfang an ein Maßstab, ein göttlicher Maßstab, der das Zusammenleben der Menschen im Volk Gottes, aber auch darüber hinaus in der ganzen Welt ordnen und ermöglichen soll. Aber wir lesen auch vom Anfang an, dass das Fehlverhalten der Menschen, also unsere Rebellion gegen Gott und gegen seine Betriebsanleitungen für unser Leben das Gegenteil bewirkt. Die Ungerechtigkeit aller Menschen, auch unserer Menschen, unsere Ungerechtigkeit, die Bibel nennt es die Sünde, gipfelt im größten Justizskandal der Geschichte, nämlich in der grausamen Hinrichtung von Jesus Christus, des einzigen Menschen, von dem der Geist Gottes bezeugt, dass er ohne Sünde war. Jesus, er nahm stellvertretend die Strafe der gesamten Menschheit auf sich. Und weil Gott seine Schöpfung und damit auch uns Menschen so sehr geliebt hat, sandte er seinen geliebten Sohn, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden und das ewige Leben haben. Der Apostel Paulus, der große Missionar für die nichtjüdische Welt im Altertum, ist oftmals in brenzlige Situationen gekommen wegen dieser klaren Verkündigung. Wir haben davon schon viel gehört in der Predigtreihe. Die Predigtreihe, das möchte ich erinnern, heißt, ihr werdet meine Zeugen sein. Man könnte zum Beispiel in 2. Korinther 11 nachlesen, wo Paulus beschreibt, wie oft er geschlagen wurde, gesteinigt, Schiffbruch erlitten, Gefahren durch Räuber und alles mögliche andere erlitten hat. Welche Mühsal und Plage er hatte. Und wir merken, dass der Zeugendienst des Paulus, ihr werdet meine Zeugen sein, das hat Gott ihm ja gesagt, du sollst mein Zeuge sein, kein Honiglecken war, also keine einfache Situation. Und so wollen wir ihn heute auch begleiten in einer brenzligen Situation. Und ich denke, wir können einiges für uns lernen von ihm und ja, wie er sich da verhält. Der Zusammenhang, den muss ich kurz erklären, für die, die vielleicht nicht so immer dabei waren. Wir haben gemerkt, dass Paulus auf seiner dritten Missionsreise von seiner dritten Missionsreise zurückgekommen ist und nach Jerusalem gegangen ist und auf Wunsch und Empfehlung von jüdischstämmigen Christen unterzieht er sich im Tempel jüdischen Riten, um zu zeigen, dass er nicht gegen den Tempel oder gegen das Gesetz des Alten Testamentes ist. Er wird von Juden aus Kleinasien im Tempel gesehen, die meinen, er habe auch Griechen, das heißt also nicht Juden, Heiden in den Tempel mitgenommen und den Tempel dadurch verunreinigt. Und es entsteht ein Tumult. Tumult ist das Stichwort, das wir heute haben. Eine aufgebrachte Menschenmenge will Paulus lynchen, und er wird im letzten Moment von den Soldaten der römischen Besatzungsmacht gerettet. Der Kommandant von ihnen erlaubt ihm, von der Treppe aus zu dem Volk zu reden. Die Burg, wo die Soldaten stationiert waren, war etwas höher als der Tempelplatz. und sie mussten den Paulus dort hinauftragen sogar, um ihn vor der Menschenmenge zu schützen. Und wie er dann oben ist, durfte er zu dem Volk reden und er erzählt ihnen die seine Bekehrungsgeschichte. Das Volk war zuerst still und hat zugehört. Ihr könnt euch vielleicht an die Predigt von Gerhard vor 2 Wochen erinnern. Aber als er dann von dem Auftrag sprach, den Gott ihm gab, nämlich, geh, denn ich will dich weit weg zu den anderen Völkern senden, entstand wieder ein Tumult zum zweiten Mal. Wieder eine bedrohliche Situation und der Kommandant musste ihn noch einmal vor der Volksmenge retten. Es gab damals recht viele Konflikte in der römischen Provinz. Man hat den Eindruck, dass der römische Stadtkommandant, er hieß übrigens Claudius Lysias, kann man in der Apostelgeschichte 23 nachlesen, dass der sehr bemüht war um Frieden und Gerechtigkeit in Jerusalem. Er hat zwar zuerst vermutet, dass der Paulus ein ägyptischer Revolutionär ist, als aber dann die Rede des Paulus gehört hat, hat er auch immer noch nicht verstanden, worum es geht. Vielleicht konnte er nicht genug Aramäisch oder Hebräisch verstehen. Auf jeden Fall wollte er noch genauer in Erfahrung bringen, warum Paulus jetzt diese Aufruhr verursacht hat. Er hat ihn ja nicht verursacht, aber warum der Aufruhr entstanden ist. Und er greift zu der damals üblichen Methode einer Verhörung, eines Verhörs unter Folter, Geiselung. Das wollte er machen, ja. Und dem entkommt Paulus, indem er sich auf sein römisches Bürgerrecht beruft. Darüber hat der Samuel letzten Sonntag gepredigt. Und wieder wusste der Stadtkommandant nicht, worum geht es denn eigentlich. Eine vielleicht bezeichnende Situation, wie wir es auch heute oft vorfinden. Leute machen Wirbel, aber keiner weiß warum. Aber der Kommandant ist recht hartnäckig, würde ich fast sagen, und er sagt, ich möchte das jetzt wirklich mal wissen, was das mit dem Paulus auf sich hat. Und er beruft eine Sitzung des Hohen Rates der Juden ein. Und hier beginnt der heutige Text. Ich lese von 22, Vers 30, den letzten Vers vom vorigen Kapitel auch dazu und dann bis Vers 11 vom Kapitel 23. Weil er, nämlich der römische Stadtkommandant, genau wissen wollte, was die Juden ihm, dem Paulus, vorwarfen, ordnete er am nächsten Tag eine Zusammenkunft der hohen Priester und des ganzen Hohen Rates an. Und er ließ Paulus die Ketten abnehmen und stellte ihn vor die Versammlung. Paulus sah die Mitglieder des Hohen Rates mit festem Blick an. Meine Brüder, begann er, ich habe Gott immer mit einem reinen Gewissen gedient. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Schlagt ihn auf den Mund, befahl der Hohepriester Hananias den beistehenden Gerichtsdienern. Dich wird Gott schlagen, du überdünchte Wand, sagte Paulus zu ihm. Du sitzt scheinheilig da, um mich im Namen des Gesetzes zu richten und missachtest selbst das Gesetz, indem du mich schlagen lässt? Wie kannst du es wagen, den Hohepriester Gottes zu beleidigen, fuhren die Umstehenden an. Da erwiderte Paulus, ich wusste nicht, Brüder, dass er der Hohepriester ist. Denn ich weiß natürlich, dass in der Schrift steht, du sollst nicht abfällig über einen Führer deines Volkes reden. Weil Paulus aber wusste, dass der Hohe Rat zum Teil aus Sadduzäern und zum anderen Teil aus Pharisäern bestand, rief er in die Versammlung hinein, Brüder, ich bin Pharisäer und stamme von Pharisäern. Wegen meiner Hoffnung stehe ich hier vor Gericht, weil ich glaube, dass die Toten auferstehen. Kaum hatte Paulus das gesagt, da brach ein Streit zwischen den Pharisäern und Sadduzäern los und der Rat spaltete sich in 2 Lager. Im Gegensatz zu den Pharisäern behaupten die Sadduzäer nämlich, dass es keine Auferstehung, keinen Engel und keinen Geist gäbe. So kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Einige Gesetzeslehrer von der Partei der Pharisäer sprangen sogar auf und erklärten kampfbereit, wir können an diesem Menschen kein Unrecht finden. Vielleicht hat ja ein Engel oder ein Geist zu ihm gesprochen. der Tumult wurde, am Ende so heftig, dass der Kommandant fürchtete, sie könnten Paulus in Stücke reißen, und er ließ seine Mannschaft ausrücken und befahl ihnen, Paulus herauszuholen und wieder in die Burg zu bringen. In der folgenden Nacht aber stellte sich der Herr an seine Seite und sagte, nur Mut, denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst, wirst du auch in Rom für mich eintreten. Die Situation. Könnt ihr euch das einmal vorstellen? Das ist eine brenzlige Situation. Er wird einem Gremium vorgeführt, das letztlich 20 Jahre vorher oder 25 Jahre vorher auch für die Hinrichtung Jesu verantwortlich war oder zumindest die Hinrichtung gefordert hat. Ja? Veranlasst hat es ja dann der Pilatus. Dieses Gremium heißt der Hohe Rat. In manchen Bibeln steht Synedrion drüber oder in Englischen Sanhedrin, habe ich auch gelesen. Das heißt nichts anderes als Versammlung. Und der bestand aus nicht circa, sondern 70 Mitgliedern, die einerseits hohe Priester waren, Älteste und Schriftgelehrte, aus verschiedenen Richtungen auch. Und sie waren zuständig für die wichtigen Entscheidungen des Volkes, die das Volk der Juden betroffen haben, weil die Römer den Juden eine gewisse Selbstständigkeit gegeben haben. Sie durften alle inneren Angelegenheiten des jüdischen Volkes regeln. Das war so ein Prinzip bei den Römern, dass sie den untergebenen Völkern gewisse Freiheiten ließen, damit sie auch Ruhe hatten, ja, also die Römer selber. Und das durften sie unter sich regeln. Nur die Todesstrafe musste der römische Prokurator bestätigen, bevor sie vollstreckt werden durfte. Das war schon zu Zeiten Jesu so. Darum sind sie auch zum Pilatus gegangen und haben von ihm gefordert, dass Jesus getötet wird. Und jetzt steht Paulus wieder in dieser Situation. Ein großer Saal, 70 Leute sind wir heute. Nicht ganz. Jetzt sitzen die in einem Kreis oder stehen sie herum, das weiß ich nicht. Aber es muss ein größerer Saal sein. Und da wird Paulus hineingeführt. Die sind alle vornehm angezogen. Auch heute ziehen die Richter ja meist oft noch so irgendwelche Roben an, um zu zeigen, sie haben Würde. Und sie sind skeptisch. Und Paulus weiß, die wollen jetzt etwas von mir hören, damit sie mich verklagen können. Jedes Wort wird auf die Waagschale geworfen. Paulus ist aber nicht eingeschüchtert. Er beginnt mit Brüder. Brüder, sagt er. Er ruft in die Versammlung, Brüder, ich bin euer Bruder, ich bin einer von euch. Er sagt damit, ich gehöre ja auch zu euch. Ich stelle mich nicht über euch, auch nicht weg von euch, ich stelle mich zu euch. Und mich erinnert das an eine Bibelstelle, die Paulus an die Korinther geschrieben hat. Den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Und denen, die sich an das Gesetz des Mose halten, lebe ich nach Moses Gesetz, obwohl ich nicht mehr diesem Gesetz unterstellt bin, nur um sie zu gewinnen. Bei Menschen, die das Gesetz nicht kennen, zum Beispiel die Heiden, lebe ich nicht nach dem Gesetz, um sie für Christus zu gewinnen, obwohl ich keineswegs gesetzlos bin vor Gott. Ich stehe ja unter dem Gesetz von Christus. Den Juden ein Jude, den Heiden ein Heide. Paulus, man könnte ihm jetzt sagen, du bist ein Ambassador, du bist wechselt, du bist so einer, der sich überall hineinpasst. Na, es geht ihm darum, die Menschen für Jesus zu gewinnen. Und er sagt, damit meine Brüder, meine leiblichen Verwandten sozusagen, die aus dem Volk auch gerettet werden, darf ich nicht, muss ich sie als Brüder, als Geschwister akzeptieren. Und kann nicht von oben herab oder von draußen kommen und irgendwas sagen, sondern ich muss mich auf ihre Ebene begeben. Wohlgemerkt, dass er nicht Kompromisse im moralischen Sinn oder auch im theologischen Sinn eingegangen ist. Aber er bezeichnet die Menschen, den Hohen Rat als Brüder. Interessant, dass er diese Freiheit hat. Er blickt herum, mit festem Blick steht es in manchen Übersetzungen, er ist nicht eingeschüchtert. Welchen Mut hat der Mann? Er steht vor einer Gerichtsversammlung als Angeklagter und sagt, Brüder. Er sagt, zwei Statements macht er. Und das erste, Brüder, ich habe ein reines Gewissen. Ausführlich gesagt, ich habe Gott immer mit meinem reinen Gewissen gedient und daran hat sich bis heute nichts geändert. Wer kann das von sich behaupten? Übrigens, Paulus sagt nicht, dass er sündlos war. Ganz und gar nicht. Aber dass er versucht hat, nach seinem Gewissen zu handeln. Selbst in der Zeit, wo er als fanatischer Pharisäer die Christen verfolgt hat, hat er auch nach seinem Gewissen gehandelt, aber er war verblendet. Sein Gewissen war geprägt von seinem Erkenntnisstand. Jeder Mensch, der da sitzt, jeder hat ein Gewissen. Auch die gottlosen Heiden, Römer 2, haben ein Gewissen. Aber es kann abgestumpft, es kann verblendet, es kann abgetötet werden. Übrigens, auch unter den Christen ist die Rolle des Gewissens ganz unterschiedlich. Schon damals hat es verschiedene Gewissensentscheidungen gegeben. Man kann es im ersten Korintherbrief nachlesen, dass Menschen verschiedene Gewissensentscheidungen im Hinblick auf das Götzenopferfleisch, ob man es essen darf oder nicht, gefällt haben. Und Paulus fordert die Christen auf, einander in diesen Fragen mit Rücksicht und Toleranz zu begegnen. Ich habe ein reines Gewissen, sagt Paulus. Warum lässt ihn der Hohepriester ins Gesicht schlagen? Das können wir eigentlich nur vermuten. Hat vielleicht Paulus zu reden begonnen, obwohl er noch gar nicht gefragt worden ist? War er zu selbstbewusst? War seine Aussage für die Priester zu anmaßend oder gar blasphemisch, also Gotteslästerung? Der Hananias ist gut bezeugt. Es gibt außerbiblische Quellen, die einiges über ihn berichten. Hananias oder Ananias, je nach Übersetzung oder Bibelausgabe, war von 47 bis 59 nach Christus in Jerusalem mit einer kurzen Unterbrechung Vorsitzender der Versammlung des Hohen Rates. Und er wird als äußerst korrupt und geldgierig beschrieben, außerdem als jähzornig, sieht man auch da. Und er war ein Kollaborateur der Römer. Die Römer haben ihn eingesetzt, weil sie wussten, dass er ihnen keine Probleme macht. Ein gewisser Flavius Josephus, ein Historiker, ein jüdischer Historiker, der auch Pharisäer war, ein ganz interessanter Mann, der hat über ihn berichtet. Das ist übrigens auch der, der über Jesus und die Zeit damals außerbiblische Berichte verfasst hat, die noch heute vorhanden sind. Er hatte auch nach dem Ausscheiden aus seinem Amt großes Ansehen und auch großen Reichtum, der auf fragwürdige Weise zustande gekommen ist. Vielleicht hat Paulus den Hohepriester mit seiner Aussage provoziert und dass deshalb die Watschen gekommen ist. Vielleicht hat er gesagt, ich habe ja ein reines Gewissen. Weiß nicht. Wir wissen nicht, warum das jetzt so war, das ist uns nicht berichtet und was dem Hohepriester vorgegangen ist, wissen wir auch nicht. Jedenfalls der Schlag ins Gesicht führt zu einer Reaktion. Und dies ist die nächste Frage. Die heftige Reaktion des Paulus. Ist es gerechtfertigt? Paulus, verhältst du dich jetzt richtig? Verhältst du dich so wie Jesus? Naja, Jesus wurde auch beim Verhör ins Gesicht geschlagen, Johannes 18. Da heißt es, empört über diese Worte, schlug ihn einer der dabeistehenden Wächter ins Gesicht und sagte, wie kannst du so mit dem Hohenpriester reden? Gleiche Situation. Jesus entgegnet, wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, dann beweise es mir. Bin ich aber im Recht, warum schlägst du mich dann? Es ist auch kein Nachgeben, aber es ist keine solche konfrontative Aussage, wie Paulus das gemacht hat. Und wenn ich an die Bergpredigt denke, dann passt das auch nicht dazu. Jesus sagt, verzichte auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses antut. Vielmehr, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Ihr kennt es alle, Matthäus 5, 39. Paulus, jetzt hast du aber nicht nach der Lehre Jesu gelebt. Übrigens, wir könnten das schwer. Ich kenne das auch nicht, ehrlich gesagt. Paulus war in dem Sinn nicht perfekt. Und er wurde in dem Moment entrüstet. Es ist ungerecht, was mir passiert und ich wehre mich dagegen. Ist einfach mal Tatsache, neutral. Aber, übrigens, Paulus, das kann man vielleicht auch noch dazu setzen, er hat selbst einmal geschrieben im Korintherbrief, wie es ihm alles geht, wie er beleidigt wird und er antwortet freundlich und wie die ganze, also wie der letzte Dreck behandelt wird, so ungefähr. In dieser Situation hat er sich nicht an das gehalten, was er selbst geschrieben hat. Aber ich habe mir gedacht, der Paulus war doch ein Mann, in dem auch der Heilige Geist gelebt hat. Und das ist eine wichtige Aussage, weil ihr werdet es noch merken, der Heilige Geist hat mit solchen Situationen viel zu tun. Er ist in diesen Situationen ganz wichtig. Er reagiert nämlich mit ähnlichen Worten, die auch Jesus einmal gesagt hat. Und von Jesus wissen wir, dass er keine Sünde begangen hat, auch nicht, als er die Gesetzeslehrer und die Pharisäer beschimpft hat und gesagt hat, wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weißgedünchte Gräber, von außen ansehnlich, von innen aber voller Totenknochen und vor allen möglichen Unrat. Von außen erscheint ihr dem Menschen gerecht, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Jesus ist auch mit starken Worten gegen die Heuchelei aufgetreten. Jesus hasst Heuchelei. Ich glaube, das müssen wir uns ganz, ganz tief in uns hineinbrennen lassen. Auch bei uns. Jesus hasst Heuchelei. Das will er nicht. Und da legt er den Finger drauf. Und wir haben schon von dem fragwürdigen Charakter des Hohepriester Hananias gehört. Vermutlich wusste Paulus auch davon. Und wenn er es nicht wusste, war vielleicht seine Reaktion trotzdem ein Reden des Heiligen Geistes, eine Gerichtsrede Gottes. So verstehe ich es nämlich, weil der Hananias ist 10 Jahre später wirklich von Gott gestraft worden. Er wurde nämlich von den Zeloten ermordet. Also diese Auflehnung oder dieses, was Paulus ihm sagt, ist eigentlich, wissen Sie, eine Prophezeiung. Gott wird dich schlagen. Und es ist eingetreten. Was können wir daraus lernen? Paulus ist kein Heiliger, aber Paulus ist ein Mensch, der erstens den Mut hat, den Leuten ins Gesicht zu schauen und der ihnen auch die Wahrheit sagen kann. Und Jesus hasst Heuchelei. Jesus hasst Heuchelei. Warum entschuldigt sich Paulus dann dafür, dass er den Hohepriester nicht erkannt hat? Manche meinen, dass Paulus ein Sehproblem gehabt hat und deshalb, damals hat es ja keine Brillen gegeben, so wie ich jetzt eine habe, damit ich das lesen kann. Damals war es ein bisschen schwieriger, wenn man schlecht gesehen hat, dass er vielleicht nicht erkannt hat, dass das wirklich der Hohepriester war. Oder andere sagen, es war nur ein informelles Zusammentreffen und die haben gar nicht ihre schönen Kleider angelegt und er wusste gar nicht, mit wem er es zu tun hat. Ja, vielleicht ist der Satz auch ironisch gemeint. Vielleicht ist der Satz in dem Sinn gemeint, ich wusste gar nicht, dass ein Mann wie du ein Hohepriester sein kann. Aber auch das will ich jetzt stehen lassen. Eines ist jedenfalls klar, bei dieser Gerichtsversammlung war kein gerechtes Urteil zu erwarten. Und jetzt kommt Paulus mit einem zweiten Statement. Das ist überraschend. Ich bin ein Pharisäer. Brüder, ich bin ein Pharisäer und stamme von Pharisäern. Ist das ein Trick? Ist es wahr? Ich muss erklären, die Pharisäer und die Sadduzäer waren zwei Gruppen im Hohen Rat und im Volk. Letztendlich, es hat dann schon noch andere auch gegeben, aber die haben halt damals das Reden gehabt. Und die Sadduzäer, das waren die führenden Priester, die Elite. Das waren die vorne gestanden sind, die Vornehmen. Sie hatten es sich mit den Römern arrangiert. Sie wurden von den Römern unterstützt und sie haben die Römer auch akzeptiert, soweit, dass sie halt ihre Freiheit hatten. Sie haben sich der hellenistischen Kultur angepasst. Und was daraus folgt, sie waren komplett auf das Diesseits bezogen. Man könnte sagen, dass sie haben das Prinzip gehabt, wir wollen hier und jetzt gut und in Frieden leben. Und vielleicht auch Gott dienen, weil sie waren ja Priester. Aber es ist ihnen darum gegangen, jetzt möchten wir hier in Frieden leben und uns keine Probleme mit unseren Besatzungsmächten einhandeln. Es geht ums Jetzt und um das Hier. Ich weiß nicht, ob uns das vielleicht ein bisschen bekannt vorkommt. Ob nicht der Zeitgeist heute der Sadduzäer ist. Die Pharisäer waren anders. Sie waren für eine strenge Trennung von den Heiden. Sie haben sich separiert, sie haben keinen Kontakt gesucht. Und sie waren aufs Diesseits bezogen. Sie glaubten an ein ewiges Leben nach dem Tod und damit auch an ein Gericht Gottes. Und weil sie ein Gericht erwartet haben, haben sie auch ein sehr konsequentes Leben als gesetzestreue Juden geführt. Sie haben die Gesetze bis ins letzte Detail erfüllen wollen. Ja, sie haben sogar Zusatzgesetze gemacht, damit sie die Gesetze nicht übertreten. Und wir wissen, was daraus geworden ist. Jesus hat mit ihnen sehr oft Diskussionen geführt, weil sie auch so absurde Dinge in ihre Gesetze hineingenommen haben, damit sie nur nicht das Gebot Gottes übertreten. Sie wollen konsequent und bis ins letzte Detail Gott dienen. Und sie waren auch politisch den Rebellen näher. Also die Zeloten zum Beispiel, das war eine Gruppe, die Aufrührer waren, die gegen die Römer kämpfen wollten. Und die Pharisäer hatten eher dorthin ihre Richtung. Wir schimpfen über die Pharisäer sehr oft, gell? Weil die sind uns immer als die Feinde von Jesus. Sie waren nämlich die wirklichen großen Feinde des Evangeliums. Die Sadduzäer haben gesagt, glauben wir eh nicht. Es gibt ja keine Auferstehung, das ist eh. Aber die Sadduzäer haben eigentlich mehr die Politik betrieben und haben die Angst vor politischen Folgen gehabt. Aber die Pharisäer, die haben das geistlich beurteilt, scheinbar geistlich, und die waren wirklich massiv gegen das Evangelium. Wir schimpfen über sie, aber auch Paulus war so einer. Und er sagt, ich bin ein Pharisäer. Darf er das sagen? Ist er das noch immer? Er war von seinem familiären Hintergrund und seiner Ausbildung ein Pharisäer. Stimmt. Und er stand den Pharisäern näher als den Sadduzäern, weil er glaubt an die Auferstehung. Und er hat sich nicht dem Zeitgeist angepasst. Weil die Sadduzäer, die haben sich dem Zeitgeist angepasst und sogar die Wahrheiten der Heiligen Schrift vergessen und verleugnet. Ich bin ein Pharisäer. Ist das eine Lüge? Mich erinnert es ein bisschen an die Aussage von John F. Kennedy im Jahr 63 in Berlin. Er hat gesagt, ich bin Berliner. Er ist kein Berliner, er hat dort nie gelebt. Aber er hat sich mit den Berlinern solidarisiert, weil er gesagt hat, ich bin bei euch jetzt. Ja? Und so sagt Paulus, ich bin ja auch einer von den Pharisäern, weil ich glaube, und das sagt er dann im zweiten Teil des Statements, ich glaube, dass die Toten auferstehen. Und auch das ist keine Lüge, weil Paulus hat es erlebt. Paulus ist dem auferstandenen Jesus begegnet. Das haben jetzt die Pharisäer wieder nicht verstehen können. Dieser zweite Teil des Statements ist auch wieder doppelbödig. Ja? Also einerseits Totenauferstehung, ja, daran glauben die Pharisäer. Aber die Auferstehung von Jesus, na, das war unmöglich. Das passt ja nicht. Aber das war das zentrale Thema des Evangeliums. Wir können die Briefe von, ich habe gestern die Briefe von Paulus durchgelesen. Das Kreuz und die Auferstehung kommen immer wieder vor. Ich habe keinen Vers gefunden, wo beides in einem Vers zusammen ist, den ich jetzt so hier plakatieren kann. Aber ich nehme den einen Vers aus der Predigt des Petrus. Ja? Wisst ihr, Männer von Israel, hört zu. Ihr selbst wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten, Wunder und Zeichen unter euch vollbracht hat. Auf diese Weise hat Gott ihn vor euch bestätigt. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Und den hat Gott aus der Macht des Todes befreit und auferweckt. Ganz einfach, ganz klar. Jesus, Christus, ist für unsere Sünden gestorben. Und erst am dritten Tag von den Toten auferstanden. Bald werden wir das zu Ostern feiern. Ich bin ein Pharisäer und ich glaube an die Auferstehung. Ich bin ein Pharisäer, weil ich glaube, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es eine Auferstehung und ein Gericht gibt. Aber ich glaube auch, dass Jesus für die Sünden gestorben ist und deshalb das Gericht auf sich genommen hat und dass wir alle mit ihm, wenn wir an ihn glauben, auferstehen können. Vielleicht hat Paulus das ausdrücken wollen. Das ist das Evangelium. Die Reaktion? Tumult. Die letzten Kapitel sind immer nur Tumult. Man hat das Gefühl, der Feind weiß nicht mehr, was zu tun ist mit dem Evangelium und macht einfach Wirbel. Und so ist es auch heute oft. Es wird Wirbel gemacht. Dabei ist es klar und einfach. Das Evangelium ist nicht kompliziert. Es gibt noch ein drittes Statement. Und das ist das Wichtigste. Das dritte Statement ist ein göttliches Statement, eine göttliche Feststellung. Paulus, könnt ihr euch vorstellen, wie er sich gefühlt hat? Ich habe mir gedacht, war er siegreich? Hat er sich jetzt gesagt, boah, denen habe ich es jetzt gezeigt. Jetzt haben sie sich wieder gestritten, das war eine gute Taktik. War er froh, dass er den Ananias beleidigt hat? Oder war er nicht doch eher verunsichert? Was wird sein? Es ist noch immer kein Urteil gefällt. Er ist immer noch nicht befreit worden, aber auch er ist noch in Schutzhaft sozusagen. Und er hat ja gewusst, dass es Prophezeiungen über ihn gibt. Auf der Reise nach Jerusalem ist es ihm mehrmals gesagt worden, dass er in Gefangenschaft kommen wird. Was wird aus seinen Missionsplänen? Was ist mit dem westlichen Teil des Römischen Reiches? Haben die schon was gehört vom Evangelium? Ich denke, er war nicht der große Triumphator in der Situation, sondern er war auch wieder verunsichert. Und der Paulus, der große Paulus, dessen Name eigentlich Klein heißt, wir sehen, für mich ist der Paulus so ein übertrüber Missionar. Ein Vorbild, das ich nie erreichen kann. Aber eigentlich heißt der Kleiner, der kleine Paulus, der Kleine, weil Gott in ihm groß geworden ist. Dieser Kleine sitzt im Gefängnis in der Burg des Herodes und denkt nach, wie es jetzt weitergeht. Und dann kommt der Herr persönlich zu ihm. Diesmal kein Engel, der Herr kommt persönlich zu ihm. Habt ihr das schon erlebt? Ich weiß nicht, wenn es jemand gemacht hat, soll er es mir sagen nachher. Aber es ist super. Stellt euch vor, Jesus kommt persönlich in diese Situation und er sagt, sei getrost, Paulus. Hab Mut, steht andere Übersetzung. Sei getrost. Er tröstet Paulus. Und er sagt, so wie du in Jerusalem von mir gezeugt hast, wirst du es auch in Rom tun. Ein Auftrag kommt noch dazu. Und das bringt uns zurück zu unserem Thema, Zeuge sein. Was können wir lernen? Einige Lehren für Zeugen. Wir sind Zeugen. Ja. Das Wort hat für uns eine andere Bedeutung vielleicht. Aber wir sind Leute, die etwas bezeugen, die etwas weitergeben, was wahr ist. Und diese Botschaft ist einfach. Die Botschaft ist einfach. Jesus hat am Schluss seines Lebens, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, zu den Jüngern gesagt, so steht es geschrieben, erklärte ihnen, und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. haben wir wieder das, gell? Jesus ist, hat gelitten, ist gestorben und auferstanden. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um die Vergebung der Sünden zu erhalten. Und das beginnt in Jerusalem, und ihr seid Zeugen für das alles. Das sagt Jesus seinen Jüngern. Und die Botschaft ist eigentlich einfach. Wir sollen lernen, diese einfache Botschaft mit einfachen Worten, ehrlichen Worten weiterzusagen. Die Kraft ist göttlich. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis an den letzten Winkel der Welt. Wir können das nicht allein, sondern es ist Gott, der Heilige Geist, der in uns lebt, der uns die Kraft gibt, Zeugen zu sein. Die Weisheit kommt von oben. Wenn sie euch aber hinführen und überliefern, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern der Heilige Geist. Ich glaube, dass auch im Hohen Rat in Jerusalem damals der Heilige Geist durch den Paulus geredet hat. Ich weiß nicht, ob er sich vorher schon eine Verteidigungsstrategie festgelegt hat, aber der Heilige Geist hat es gewusst, was er sagen soll. Die Weisheit kommt von oben. Die Wahrheit mit Liebe verbinden, sie liegt in Jesus. So lasst also die Liebe wahrhaftig sein. Wahrheit, wahrhaftig, Wahrheit und Wahrhaftigkeit ist das gleiche Wort. Und in jeder Hinsicht zu Jesus, zu Christus hinwachsen, unserem Haupt. Es gehört beides zusammen. Wahrheit und Liebe. Aber die Bereitschaft müssen wir aufbringen. Da steht, wenn wir leiden müssen, weil wir Gutes tun, sonst können wir uns glücklich preisen, aber dann steht, habt also keine Angst vor ihren Drohungen und lasst euch nicht einschüchtern. Lasst vielmehr Christus, den Herrn, die Mitte eures Lebens sein. Und wenn euch jemand nach eurer Hoffnung fragt, seid immer zur Rechenschaft bereit. Antwortet freundlich und mit gebotenem Respekt und bewahrt ein reines Gewissen. Das schreibt Petrus. Und es ist für mich eine Herausforderung, immer bereit, Zeuge zu sein. Möge der Herr uns helfen, dass wir als Einzelne und als Gemeinde solche Zeugen sind, dass wir merken, dass unsere Botschaft nicht kompliziert ist, dass wir sie sagen können, dass die Kraft von oben kommt, die Weisheit von oben kommt, dass wir Wahrheit mit Liebe verbinden, aber dass wir die Bereitschaft dazu aufbringen. Amen.